Ö1 Journal Panorama.
Guten Abend. Bei uns geht es heute um die sogenannten Innovationsachsen rund um Berlin. Ein langfristiges Projekt, das die deutsche Hauptstadt stärker mit dem Umland verbinden soll, um unnötiges Pendeln zu verhindern, sowie Wirtschaft und Wissenschaft in der Metropolregion voranzutreiben. Täglich pendeln derzeit rund 200.000 Menschen nach Berlin. Der Wohnungsmarkt in der 3,5 Millionen Einwohnerstadt ist höchst angespannt. Mit der Idee der Innovationskorridore sollen mehrere Probleme auf einen Schlag gelöst werden. Den Menschen soll das Wohnen im weiteren Umland schmackhaft gemacht werden. Homeoffice und Coworking Spaces entlang dieser Korridore könnten das Pendeln zum Arbeitsplatz in Berlin auf wenige Male pro Woche reduzieren. Durch eine bessere Infrastruktur, sprich schnellere Züge und Wissenschaftszentren, soll das Umland aufgewertet werden. Den Beginn soll eine Pilotachse zwischen Berlin und der Stadt Cottbus im Bundesland Brandenburg machen. Für uns war Stefan May auf Achse.
Es gibt auch die stillen und beschaulichen Ecken in Berlin. Gleich hinter einem belebten Kreisverkehr erstreckt sich der Campus der Technischen Universität, wo die Vögel zwitschern und die Wissenschaft blüht. Hier ist die Fakultät für Planen, Bauen und Umwelt angesiedelt. Professor Lech Suwala leitet das Fachgebiet Stadt- und Regionalökonomie. Erste Adresse, wenn es darum geht, mehr darüber zu erfahren, was es mit der Idee der Innovationskorridore auf sich hat. Doch dazu muss man erst in die jüngere Geschichte der Stadt blicken, um die Sonderstellung Berlins in der Raumordnung zu verstehen.
Wir hatten zunächst mal eine geteilte Stadt und in West-Berlin hatten sie ja gar keine Expansionsmöglichkeiten. In Ost-Berlin hatten sie eine Wohnraumkontrolle und eine ganz starke staatliche Steuerung. Das heißt, Muster der Suburbanisierung, wie wir sie aus London, Paris oder anderen Metropolen kennen, wo eben es zu einer Teilung von Wohnen und Arbeiten gekommen ist, mit den entsprechenden Schlafstätten drumherum, hat hier eigentlich gar nicht stattgefunden.
Allerdings, das eigene Geschäft oder Gewerbe im Erdgeschoss oder Hinterhaus der Gründerzeithöfe und die Wohnung darüber, wie im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts noch üblich, war auch im geteilten Berlin bereits Geschichte. Doch es wurde nicht gependelt und Staus zur Stoßzeit kannte man auch nicht. Nach der Wende holten zwar Prag und Warschau die Suburbanisierung nach und erweiterten sich ins Umland, nicht aber Berlin nach dem Mauerfall. Der Boom der ersten Jahre verlief sich, die Mieten blieben niedrig, der Zuzug hielt sich in Grenzen. Als Berlin im letzten Jahrzehnt den Nimbus der angesagten Stadt, der hippen Partymetropole, der Adresse für junge Kreative erhielt, war bald alles ganz anders. Die Mieten steigen seither in astronomische Höhen. Wer es sich nicht leisten kann, muss aufs Land ziehen. Und plötzlich hatte auch Berlin seinen morgendlichen und abendlichen Stau. Rund um Berlin entstand ein Speckgürtel aus bald recht wohlhabenden Gemeinden, die von der sich verschärfenden Wohnungssituation in Berlin profitierten.
Wir haben also eigentlich nicht ein Umland, oder Sie sprachen vom Speckgürtel, sondern wir haben ein näheres Umland und ein weiteres Umland. Und dieses nähere Umland charakterisiert sich dadurch, dass wir hier eben diese Suburbanierungsprozesse, die eigentlich schon gelaufen sind, mehr oder weniger. Na, das kann man an den Wohnpreisen, an Wohnraum und so weiter, kann man das ablesen. Dann diese Städte der zweiten Reihe oder das erweiterte Umland, da haben wir zum Teil noch Stagnations- oder auch Schrumpfungstendenz. Das ist völlig richtig. Wir haben also mehr oder weniger so eine paradoxe Entwicklung innerhalb des ganzen Berliner Umlandes.
Brandenburg umgibt Berlin wie Niederösterreich Wien. In den beiden deutschen Bundesländern wird jetzt überlegt, wie man die Städte der zweiten Reihe als Wohnadresse attraktiver machen könnte. Da fiel der Blick der Planer auf die historische Anordnung der Infrastruktur Berlins aus Zeiten, als man noch mit 10 Millionen Einwohnern rechnete. Der 120 Jahre alte sogenannte Siedlungsstern mit Berlin in der Mitte strahlt mit seinen Bewegungsachsen weit hinein ins Brandenburgische. Er wird nun zum Ausgangspunkt für die Entwicklung der Zukunft, erzählt Suwala.
Diese Achsen sind es immer noch bis heute, da wo nach Berlin die Leute reinkommen, da wo die Eisenbahn die Leute hier mit reinspült. Ne? Und da sind eben diese Hauptachsen, die es anzugehen gilt. Denn, und das ist die nächste Frage außerhalb dieses Korridors, mit welchen Indikatoren wollen wir das zukünftig ausgestalten? In dem ersten Projekt mit den Studierenden haben wir uns erstmal auf die Bahnstrecken stärker noch festgelegt, weil wir sagen, das ist vielleicht grundsätzlich die neue Form der Fortbewegung hoffentlich.
Auch wir nehmen die Bahn, allerdings nur bis zum Stadtrand. Hier in Adlershof im Südosten Berlins liegt Deutschlands größter Technologiepark mit 1200 Unternehmen und 25.000 Beschäftigten und Studierenden. Vor 30 Jahren wurde der Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Adlershof, kurz Vista, gleichsam auf der grünen Wiese gegründet. Heute sind kaum mehr Flächen für weitere Betriebsansiedlungen frei. Auf den Straßen im Technologiepark herrscht dichter Verkehr. Wir befinden uns im einstigen Gebäude des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Heute Sitz des Vista Managements. Laut Geschäftsführer Roland Zielmann möchte man das Pendeln begrenzen und setzt auch hier auf die Eisenbahn.
Wir hätten keinen großen Vorteil drin, wenn jetzt die Leute weiterhin mit den Autos kämen. Dann hätten wir natürlich, wenn sie nur noch dreimal in der Woche kommen statt fünfmal, auch eine gewisse Reduktion. Aber das Ziel ist eigentlich, damit wegzukommen vom Pkw-Verkehr, damit auch weniger Parkplätze zur Verfügung stellen zu müssen hier direkt in Adlershof und wirklich, dass die Leute mit dem Zug reinfahren, im Zug dann schon WLAN haben, das heißt im Zug schon anfangen können zu arbeiten und dann für ihre Besprechungstermine und ihre Anwesenheitstermine hier in Adlershof sind.
Die Idee für Innovationskorridore entlang des alten Radialsystems rund um Berlin war schon vor Ausbruch von Corona entstanden. Durch die dann einsetzende Welle des Homeoffice hat den Plänen erst so richtig Konturen verliehen. Ziel der Vista ist jetzt, den Firmen am Standort die Möglichkeit zu geben, ihre Beschäftigten wählen zu lassen. Du kannst entweder in der Stadt leben und arbeiten.
Du kannst aber auch, wenn du eben lieber in einer kleinen Stadt oder im ländlichen Bereich wohnen willst, das kannst du auch machen, kannst dann in einer Partnerstadt, bei uns soll diese erste Partnerstadt der Ort Lübben sein, in Lübben wohnen, in Lübben 2 bis 3 Mal der Woche in einem Coworking Space arbeiten, da werden wir dir die Räume dann auch zur Verfügung stellen und die anderen 2 Tage kommst du zum Arbeiten rein. Der Vorteil, den die Firma hat, viel bessere Möglichkeit, gute Mitarbeitende zu bekommen. Der Vorteil, den die Mitarbeitenden haben, sie haben all das, was man jetzt in Corona gelernt hat, nämlich dass man auch gut über Homeoffice arbeiten kann, können sie weiterhin machen. Sie müssen das aber nicht mehr, wie jetzt während Corona, vom Küchentisch aus oder vom Wohnzimmertisch aus machen, sondern sie gehen in der Nachbarschaft in eine gute Infrastruktur, wo sie Kollegen und Kolleginnen aus der gleichen Firma, aus anderen Firmen treffen und haben damit auch wieder einen Austausch und einen Netzwerkgedanken.
Jenen Netzwerkgedanken, der in Adlershof aufgrund seiner schieren Größe inzwischen schon abhanden kommt. Natürlich funktioniert das nicht in jedem Beruf. Wer etwa zu 100% mit Laborarbeit beschäftigt ist, wird dieses Arbeitsmodell nicht wahrnehmen können. Zwar ließen sich auch da mitunter Versuche daheim vorbereiten oder Laborbücher führen.
Aber dann ist die Anwesenheit schon ganz wichtig. Wenn Sie aber in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sind, wenn Sie im Produktmanagement sind, in vielen Bereichen wird das funktionieren, dass Sie dann eben nur 2 bis 3 Mal die Woche wirklich ins Office kommen müssen. Ich glaube aber, es ist immer suboptimal, wenn Sie gar nicht mehr reinkämen, weil ein gewisser Austausch ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, eine der größten Einbußen, die wir durch Corona gehabt haben werden, wird was sein, was wir gar nie messen können, nämlich welche Ideen alle nicht entwickelt wurden, die man entwickeln hätte können, wenn man zusammen gewesen wäre und damit Neues auf die Straße gebracht hätten, was so nicht passiert ist.
Wenn Sie nicht ins Büro kommen wollen, dann kommt das Büro zu Ihnen. So werden Zeit, Kosten und CO2 gespart. Die Idee der Innovationsachsen soll insbesondere ein Angebot an Firmen sein, die etwa Lieferanten für die Automobilindustrie sind. Will diese nämlich bis zur Mitte der 30er Jahre klimaneutral produzieren, dann gilt dies auch für deren Zulieferer. Diese müssen dann ebenfalls einen grünen Fußabdruck vorweisen, um im Geschäft bleiben zu können. An einer ersten Innovationsachse wird bereits konkret geplant. Sie soll von Berlin in den Südosten reichen, von Adlershof in die Lausitz. Die Lausitz, das ist ein ehemaliges Sumpfgebiet im Osten Deutschlands und Westen Polens, in dem nicht nur der malerische Spreewald liegt, durch dessen stille Kanäle die Bewohner mit ihren Kähnen staken. Die Lausitz war das wichtigste Kohlerevier der DDR. Als Endpunkt der Achse ist die Stadt Cottbus vorgesehen. Cottbus, manchen nur als einem Zungenbrecher bekannt. Cottbus, zweitgrößte Stadt Brandenburgs nach der Landeshauptstadt Potsdam. Rund 100.000 Einwohner, etwas mehr als 100 Kilometer von Berlin entfernt, unweit der polnischen Grenze und der Grenze zu Sachsen. liegt wie Berlin an der Spree.
Nächste Haltestelle, August-Bebel-Straße.
Hier fährt die Straßenbahn, so wie auch in anderen ostdeutschen Städten. Sie bringt uns zum Amtssitz von Klaus Freitag, dem Lausitzbeauftragten des Ministerpräsidenten von Brandenburg.
Hier in Cottbus, hier im Revier, das war ja die Herz-Lungen-Maschine der DDR. Hier wurde die Energie erzeugt für Rostock, hier wurde der Strom fürs Erzgebirge erzeugt, hier wurde das Gas produziert, was auf den Herden dann die Töpfe zum Kochen gebracht hat. Also all das kam aus dem Energiebezirk und das hat die Leute natürlich auch geprägt.
Cottbus war eines der vier großen deutschen Kohlereviere. Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, der ehemalige DDR-Bezirk Cottbus. 200 Millionen Tonnen Braunkohle wurden in der Lausitz jährlich gefördert. Heute sind es 60 Millionen Tonnen. Einst arbeiteten 80.000 Kumpel im Braunkohletagebau, jetzt sind es 7.000. Noch ist der Kohleabbau der industrielle Kern der Region.
Wir hatten 17 Tagebaue, 8 Brikettfabriken. Hier war die Produktion, wir hatten Kokereien, hier wurde aus der Braunkohle Koks hergestellt, der mit in der Hüttenindustrie im Eisenkombinat Ost, Eisenhüttenstadt, heute ArcelorMittal eingesetzt wurde. Hier wurde, wie gesagt, das Stadtgas produziert, was dann im Stadtgasnetz in der gesamten Republik zum Einsatz kam.
Mit der Wende brach der Energiemarkt schlagartig zusammen. Aufgrund der Deindustrialisierung wurde Braunkohle und der aus ihr erzeugte Strom kaum mehr gebraucht. Spätestens 2038 soll hier gänzlich Schluss sein mit der Kohleförderung. Die Lausitz ist in erster Linie traditionell ein riesiges Industrierevier.
Klar, wir wollen Industriestandort bleiben. Und das ist natürlich die hohe Schule, das muss man immer sagen, für Ansiedlungsentwicklung. Aber wir haben hier gute Potenziale.
Beispiel Schwarzheide in der Nähe von Cottbus. Hier möchte der deutsche Chemiekonzern BASF einen Pilotstandort für CO2-neutrale Produktion entwickeln. Bereits jetzt arbeiten 3000 Menschen im Chemiecluster Schwarzheide, Tendenz steigend. Brandenburg sei ein erneuerbare Energienland, was Wind und Photovoltaik an Land betreffe, sagt Klaus Freitag.
Wir sind immer vorne im zweiten, dritten Ranking. Wir sind ja schon energetisch transformiert. Und das ist jetzt auch das Asset, was wir anbieten können.
Die Situation ist genau entgegengesetzt zu jener vor 30 Jahren, kurz nach der Wende. Damals lag die Arbeitslosigkeit in der Lausitz teilweise bei mehr als 40%. Etwa 30.000 bis 40.000 junge Menschen, die in der DDR gut ausgebildet worden waren, kehrten ihrer Heimat den Rücken und wanderten in den Westen aus. Diese Generation und die ihrer Kinder fehlten nun hier, sagt der Lausitzbeauftragte, der selbst vor 30 Jahren aus dem Westen Deutschlands hierher gezogen ist.
Der Beschäftigte heute im Tagebau, der nennt sich zwar zur Familie der Bergleute gehörig, aber am Ende ist er Elektriker, Schlosser, Schweißer, Mechatroniker, Digitalisierer, MSR-Elektroniker oder was sie da heute brauchen. Also die Leute sind jetzt nicht mehr mit Spitzhacke und Hammer da unterwegs und graben da irgendwelche Löcher. Also die steuern heute Prozesse. Also Menschen in einer sehr guten Ausbildung, einer Top-Qualifizierung, die wir auch dringend brauchen.
Mit noch einer Bevölkerungsgruppe könnte die Lausitz im Transformationsprozess ihrer Wirtschaft punkten. Den Sorben, auch Wenden genannt. Cottbus ist ihr Zentrum. Nicht nur die Ortstafeln sind mit Cottbus, Cogebus beschriftet, auch alle Straßennamen und Bezeichnungen von öffentlichen Gebäuden sind so penibel zweisprachig angeschrieben, dass sich manch andere Minderheitenregion daran ein Beispiel nehmen könnte. Im Zentrum von Cottbus dominieren niedrige alte Häuser mit geschwungenen Giebeln und bunten Fassaden. Ein kleiner grün gestrichener Bau in der Mühlenstraße beherbergt das Wendische Museum. Als eine im Westen existierende slawische Gruppe sind die Sorben von Bedeutung, auch wenn es heute nur mehr etwa 60.000 von ihnen gibt. Museumskuratorin Christina Klim schließt ein paar Sätze in der selten gehörten Sprache an.
Die Sorbenwenden sind ja im Prinzip der Mittelpunkt, der zentrale Punkt von Europa. Und sind als Slawen natürlich eine ganz wichtige Community, die auch für die Zukunft Beispiele geben könnte, wie es vielleicht besser zu machen wäre? Fragezeichen. Auf Sorbisch. Serbe vedolni vušice su vuznamne mauki lut, mauki svojanski lut.
Der Lausitz-Beauftragte Freitag warnt davor, die Sorben auf Trachtenumzüge und Ostereiermalerei zu reduzieren, wie es im Tourismus vielfach geschieht. Durch ihre sprachliche Verwandtschaft mit dem Polnischen und Tschechischen könnten die Sorben eine wesentliche Rolle in der Wirtschaft mit den beiden Nachbarländern spielen. Eine weitere wichtige Rolle in der Transformation der Region spielt die Universität der Stadt, die zu DDR-Zeiten noch eine Ingenieurhochschule war. Der Campus liegt nur 2 Straßenbahnhaltestellen vom Altmarkt im Zentrum entfernt. Seit vorigem Jahr ist Gesine Grande Präsidentin der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, kurz BTU. Sie ist die erste Frau aus der ehemaligen DDR an der Spitze einer deutschen Hochschule.
Sicherlich haben wir jetzt durch den großen Aufschwung und den Strukturwandel für die nächsten Jahrzehnte möglicherweise hier in der Lausitz auch einen noch viel größeren Fachkräftebedarf mit einem Schwerpunkt immer auf den Ingenieurwissenschaften, den Informatikern, den Leuten, die was von künstlicher Intelligenz, von Energie, aber eben auch von Landschaftsgestaltung, Klimaforschung verstehen. Und da sind wir schon sehr gut aufgestellt.
Bereits jetzt gehört die BTU mit einem Drittel ausländischer Studenten zu den internationalsten Universitäten Deutschlands. Auf dem Unigelände soll der Science Park Lausitz nach dem Vorbild des Technologieparks in Adlershof entstehen.
Wir kommen durch die Prozesse, die hier gerade passieren, wirklich in ein ganz anderes Fahrwasser. Man könnte fast sagen, die Universität wird in wenigen Jahren auch in einer anderen Liga spielen. Einfach durch die Veränderung, die in unserer eigenen Organisation passiert. Wir werden bestimmt, weiß ich nicht, vielleicht doppelt so viele wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in 5 Jahren im Vergleich zu jetzt. Auch hier am Standort passiert etwas, eine große Verdichtung von Wissenschaft, von Innovation, von auch jungen Leuten mit einem entsprechenden Mindset, mit Motivation, Engagement, Weltoffenheit. Und ich denke, es wäre eine grandiose Chance, wenn man Cottbus als das Ende in der Lausitz jetzt auch öffnen und verbinden könnte mit Berlin, mit Adlershof, mit einem Korridor.
Wieder am anderen Ende dieses Korridors, gut 100 Kilometer von Cottbus entfernt, in Adlershof vor den Toren der Hauptstadt Berlin, hegt man große Erwartungen an die künftige Achse, wie Vista-Geschäftsführer Silmann bestätigt.
Es wird für Adlershof im internationalen Vergleich zu anderen Ländern, gerade auch asiatischen und amerikanischen Ländern, wichtig sein, dass wir diesen Anschluss zum Lausitz Science Park sehr gut hinkriegen. Der hat immerhin das Potenzial, unter die 3 Top-Parks in Deutschland zu kommen von der Fläche. Adlershof ist die Nummer 1 und wenn sie dann die Nummer 1 und 3 miteinander verbunden hätten, hätte das sicher eine extreme Strahlkraft in Deutschland, auch in Europa und damit wäre es natürlich auch ein großen Vorteil für Adlershof und für die Vista.
Dort fängt der Pilotkorridor an. Gemäß dem Lausitz-Beauftragten Freitag reihen sich die Institutionen, die miteinander verbunden werden sollen, wie auf einer Perlenschnur aneinander.
Adlershof ist, sagen wir, das spannende, hippige, seit Jahrzehnten permanent wachsende Innovationsinkubator, Wissenschafts-, Experimentierlabor im Süden von Berlin. Adlershof ist mit seinem Campus voll, die laufen über, die haben keine Angebote. Und was ist da besser, wenn ich sage, komm zu mir nach Brandenburg. Und der nächste Trittstein ist jetzt der gemeinsame Hauptstadtflughafen. Also sie kommen raus, Adlershof, sofort vor der Haustür, International Airport. Und von Flughafen kommen sie zur Universität Wildau. Von der Universität Wildau kommen sie zu den sogenannten Städten der zweiten Reihe. Da sind wir gerade bei, mit ersten Projekten Coworking Spaces mit dem Innovationscampus Adlershof in Lübben aufzubauen, bahnhofsnah, wo dann die Leute pendeln.
Lübben und Lübbenau haben die Chance ebenfalls schon erkannt. Dort wird bereits an einem gemeinsamen Gewerbeflächenpool gearbeitet.
Wir nehmen die auch an die Hand und sagen, was können wir machen? Wir vernetzen, wir bringen die, ich sag mal, mit der Berliner Szene zusammen, mit den Interessenten, die dort in Berlin sagen, also ich kann hier keine Maschinen aufstellen, selbst im 4. Hinterhof ist die Miete viel zu teuer, ich kann mir das nicht leisten. Ich meine, man muss ja immer sagen, wir reden über Start-up. Also es ist jetzt nicht, dass die gleich 100.000 Euro Umsatz im Monat haben oder was auch immer. Die fangen klein an. Und da können wir natürlich hier doch mit Raum, vertretbaren auch Immobilienpreisen, Quadratmeterpreisen, kann man echt mit punkten.
Insgesamt mehr als 10 Milliarden Euro stecken Bund und Land aufgrund des Kohleausstiegs in den Strukturwandel der Lausitz. Der Innovationskorridor passt gut dazu. Am Ende der Perlenkette liegt Cottbus. Dieser Tage wurde dort feierlich der Spatenstich für das modernste Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn vorgenommen, wo künftig die ICE-Flotte der Bahn ihr Service erhalten soll. 1 Milliarde Euro kostet allein dieses Projekt. Die Deutsche Bahn bewirbt es mit dem Schlagwort »Die Kohle geht, die Bahn kommt«. Dieses Engagement wird auch neue Jobs nach Cottbus bringen, wenngleich nicht für Menschen, die Schienen verlegen können, sagt Uni-Präsidentin Grande.
Die Berufsbilder ändern sich schon jetzt so schnell und die werden sich in den nächsten Jahrzehnten noch viel rasanter ändern. Was wird in 20 Jahren ein Maschinenbauer machen oder ein Bauingenieur? Womit werden die bauen und wie? Ich glaube, das kann überhaupt niemand vorhersehen. Was wir also eigentlich hier gerne erreichen wollen, ist, junge, kreative, selbstbewusste Nachwuchskräfte zu entlassen, die ihr Berufsfeld selber weiterentwickeln können, die sich selbst neu erfinden können, die in der Lage sind, Bewegungen und Trends kritisch zu überprüfen, aufzugreifen und so.
Einer von ihnen ist Sebastian Kiesling. Er hat an der BTU studiert und dann gemeinsam mit seinem Professor Peter Berg vor etwas mehr als 10 Jahren die B&K GmbH gegründet. Kieslings Büro ist fast in Sichtweite von der Universität Cottbus am Stadtrand angesiedelt. Eigentlich ist er Chef zweier Firmen, denn die Entwicklungssparte firmiert unter Eurocar. Kiesling ist seinem Studienthema Turbinentechnik treu geblieben und stellt mit 30 Mitarbeitern mobile Mikrogasturbinen her, kleine Energiewandler, die Strom, Wärme oder Kälte bereitstellen. Gleichzeitig beschäftigt sich das Unternehmen mit CO2-negativen Technologien, etwa dem Verschwelen von Hackschnitzeln. Das dabei entstehende Pyrolysegas kann als Energielieferant eingesetzt werden. Die ebenfalls dabei anfallende Kohle lässt sich verbauen oder zur Nährstoffbindung auf landwirtschaftlichen Böden ausbringen und bindet so Kohlenstoff für längere Zeit.
Das sind Zukunftstechnologien, wo man sagt, okay, wir sind hier in einer Region, die eigentlich seit 60, 70 Jahren nur darüber definiert wird, immer wieder CO2 mehr freizusetzen, aus dem Boden zu buddeln und halt der Bilanz zuzuführen. Und wir sehen gerade in diesen Technologien in Kombination mit Wind und PV Möglichkeiten, auch diesen Abdruck, den wir als Region historisch hinterlassen haben, auch wieder einen Teil zurückzunehmen und zu korrigieren.
Viele in der Region hätten Angst vor dem Strukturwandel, sagt Kiesling. Wohl nicht von ungefähr ist der Raum Cottbus eine Hochburg der AfD und ein Zentrum des Rechtsextremismus. Kiesling sieht allerdings in der Transformation große Chancen. Das Potenzial an Arbeitskräften, deren Fähigkeiten, die Innovationskraft der Region. Für ihn liegt sie auch geografisch günstig.
Was ich hier sehe, ist jetzt in der Cottbuser Region eine relativ gute Anbindung über das Thema Bahn und Straße. Wir sind nah in den osteuropäischen Märkten, also Polen und Tschechien als Markt, beziehungsweise dann bis runtergehend in die Balkanregionen, wo man also auch schon Distributionskontakte aufgebaut hat. Und ansonsten spielt das Thema Arbeitnehmerqualifikation hier auch eine große Rolle. Und da sind immer mehr mehrsprachige Leute dabei, die also bei Weitem nicht mehr nur aus dieser Region hier kommen.
In fernerer Zukunft würden die Ballungsgebiete ohne dies zusammenwachsen, meint Kiesling, sodass man irgendwann nicht mehr über Inseln nachdenken müsste, die zusammenzuführen seien. Momentan setzt aber auch er auf das Projekt Innovationsachse.
Wir liegen quasi zwischen Berlin und Dresden als die zwei großen Ballungsgebiete. Die ist schon sehr, sehr leistungsstark, insbesondere jetzt in unserem Thema, was die Energietechnik als großen Oberbegriff angeht. Sie haben einen breiten Pool an Mitarbeitern. Sie haben aber auch wieder irgendwie die Distanz dazwischen. Also nicht jeder Berliner möchte jeden Tag bis nach Cottbus pendeln. Das kann man aber auch über ganz gute Arbeitszeitmodelle, Homeoffice-Modelle oder sonstiges regeln. Also das gibt es auch bei uns.
Vielleicht ist das Stadt-Land-Denken bereits überholt, das Auseinanderfallen von Metropole und Provinz. Es könnte egal sein, wo man seiner Arbeit nachgeht. Denn, wie Universitätspräsidentin Grande überlegt,
muss man heutzutage nicht auch neu denken, wie und wo Wissenschaft betrieben wird und in welchem Verhältnis das auch steht zu den Orten, wo Menschen leben, wohnen, ihre Freizeit verbringen. Und wir haben, denke ich, viele Freiheitsgrade gewonnen durch die Digitalisierung, durch die Möglichkeit, auch Labore beispielsweise ein ganzes Stück digital zu nutzen, Infrastrukturen digital zu benutzen, sodass die Berliner ja gerne auch in die Lausitz kommen können und hier eigentlich dasselbe inspirierende Umfeld finden werden, vielleicht bessere Möglichkeiten, günstigere zumindest zum Wohnen und Leben.
Einer, der das schon lange tut, ist Frank Wittwer. Er ist mit seiner Frau 1994 von Berlin nach Cottbus gezogen und wohnt am Rand der Stadt, unweit des einst von Fürst Pückler angelegten großzügigen Branitzer Parks. Seit 2005 pendelt Wittwer täglich zu seinem Arbeitsplatz in Berlin, derzeit noch 2 Stunden mit der Bahn entfernt.
Ich habe 3 Jahre lang auch in Spandau gearbeitet, da waren es dann noch mal mehr, also nicht 2 Stunden Einweg, sondern war 3 Stunden, also da sind dann 6 Stunden am Tag für die Fahrerei draufgegangen, also das macht man dann nicht ewig jetzt. So mit den 4 Stunden, da sage ich, das ist so grenzwertig, also in Berlin ist ja 1 Stunde Einweg auch normal innerhalb der Stadt. Irgendetwas ist immer. Schöne Arbeit in Berlin, schön wohnen in Cottbus, dann muss man halt den Weg in Kauf nehmen.
Im März vorigen Jahres musste Wittwer, der mit der Erschließung von Grundstücken beschäftigt ist, wegen der Corona-Pandemie ins Homeoffice wechseln. Allerdings hatte sein Arbeitgeber kurz zuvor die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen. Nach fast einem halben Jahr war er erstmals wieder im Büro.
Ich war richtig glücklich, wieder mal an meinem Schreibtisch zu sitzen.
Noch arbeitet er ausschließlich im Homeoffice. Aber langsam tastet sich Frank Wittwer an das für ihn beste Arbeitsmodell heran. Wahrscheinlich wird er künftig nicht mehr täglich an seinen Berliner Arbeitsplatz pendeln müssen.
Es fehlt jetzt auch sozusagen der soziale Kontakt und alles geht eben doch nicht übers Internet. Der persönliche Kontakt ist doch hin und wieder nützlich. Also ich kann mir so gut irgendwie halbe-halbe das vorstellen, dass man die halbe Zeit 2-3 Tage die Woche im Homeoffice arbeitet und 2-3 Tage in der Woche vor Ort in Berlin ist.
Wittwer stellt mit seinem auf die Hälfte reduzierten Pendeln eigentlich den Paradearbeitnehmer im künftigen Innovationskorridor Berlin-Cottbus dar. Der Projektidee kann er einiges abgewinnen.
Ich glaube, dass das was Gutes ist, weil auch das Arbeiten im Homeoffice, auch wenn ich es jetzt schon über ein Jahr mache, ich habe mich noch nicht richtig reingefunden. Gerade die Trennung von Privat und Dienst fällt mir jedenfalls noch schwer. Also da habe ich noch nicht den richtigen Rhythmus gefunden, insbesondere loszulassen dann. Ne? Das ist ja alles so nah und schnell nochmal und dann wirklich zu sagen, jetzt ist Feierabendrechner zuklappen, also das gelingt mir noch nicht so. Da ist zum Beispiel, wenn es irgendwo Coworking Spaces oder sowas in der Nähe hier gibt, ist das natürlich eine Chance, dann wirklich auch wieder Arbeit und Privat zu trennen.
Um den Innovationskorridor auch wirklich zum Erfolg werden zu lassen, muss allerdings zuerst die Infrastruktur der Achse ausgebaut werden. Davon ist Lausitz-Beauftragter Freitag allerdings überzeugt.
Wir wollen von Cottbus Hauptbahnhof in 45 Minuten schaffen, dass wir in den Verteilzentren, so will ich das mal nennen, am Südkreuz, Ostkreuz oder sonst wo irgendwo in Berlin sind. Und das ist der Ausbau dann auch auf 200 Stundenkilometer Ausbaustandard, was die Schiene anbelangt. Und dann kommt das zwangsläufig, bin ich sicher.
Die Pläne sind jedenfalls ehrgeizig. Denn schon denkt man auf dem Korridor weiter, über Cottbus hinaus, denkt an eine Vernetzung mit Dresden und Leipzig oder Wrocław in Polen. Demnächst werden Professor Suwala und seine Studenten diesen und andere Korridore, die von Berlin in alle Himmelsrichtungen reichen könnten, untersuchen. Man hat sich ein hohes Ziel gesetzt, denn für Adlershof-Geschäftsführer Silmann handelt es sich um ein Projekt,
was eine Strahlkraft hat und was mit dazu führen soll, dass Berlin-Brandenburg irgendwann Europas Wissenschafts- und Innovationshauptstadt Nummer 1 ist.
Auch wenn es Berlin und Brandenburg bisher nicht geschafft haben, ein Bundesland zu werden, wirtschaftlich könnte ihnen das gelingen. Gleichzeitig wären sie die Ersten, die sich auf die veränderten Arbeitsbilder der Zukunft einstellen.
Stefan May hat berichtet. Im Europa-Journal hören Sie morgen ein Gespräch mit dem Generalsekretär von Amnesty International Österreich, Heinz Patzelt. Das Thema 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention. Und im Journal Panorama am kommenden Montag bringen wir einen Bericht über das Phänomen der verdrängten Schwangerschaft, das gar nicht so wenige Frauen betrifft. Für heute sagt Elisa Wasch, danke fürs Zuhören.